ARD.
Am 9. Spieltag in der Bundesliga muss Union Berlin bei den Bayern ran. Unser Reporter André Siems sagt, vielleicht geht da was für Union.
Also sollten die wirklich so gut verteidigen, die Berliner wie zuletzt, und die Bayern anrennen und keine Tore machen, ja, dann könnte es spannend werden.
Borussia Dortmund spielt gegen Leipzig und steckt immer tiefer in der Krise, liegt aber nicht an den vielen Verletzten, sagt zumindest BVB-Spieler Pascal Groß.
Ja, wir haben personelle Probleme, das sieht man, glaube ich, aber für mich sind es keine Ausreden. Wir sind trotzdem genug Mann auf dem Platz.
Außerdem gibt's das Duell Leverkusen gegen Stuttgart mit VfB-Trainer Sebastian Hoeneß und vielleicht wieder seinem Rotationshändchen.
Und natürlich ist es überragend, wenn du diese Wechsel vornimmst und du dann am Ende dein Ziel erreichst.
Ja, und das alles besprechen wir im Sportschau-Bundesliga-Update. Bitte gehen Sie nicht weiter, hier gibt es einiges zu sehen bzw. einiges zu hören. Herzlich willkommen zur frischen Ware, zur Bundesliga-Vorschau, zur Vorschau auf den 9. Spieltag. Ich bin Tobi Schäfer und an meiner Seite, mir gegenüber sitzt Jens Walbrot.
Und ich werde auf keinen Fall weggehen, Tobi. Ich habe voll Bock auf diesen Spieltag. Ich kann mir das gar nicht so richtig erklären. Aber
ich habe die Tür auch abgeschlossen. Du bist in den kommenden Tagen meine kleine Werkselfe. Warum genau, Alter, das erklären in den kommenden ungefähr 15 Minuten.
So wir beginnen aber mindestens seit 2 Stunden nicht mehr genannt.
Wir beginnen mit dem tabellarischen Spitzenspiel Bayern gegen Union Berlin. Samstagnachmittag um 15.30 Uhr. Das ist Erster gegen Vierter im Pokal. Die Bayern sehr souverän weiter und Union, das war dann die größte Sensation, in Bielefeld raus. Wir kümmern uns erstmal um die Bayern und fragen unseren Reporter André Siems, sind die Bayern nach diesem Champions-League-Desaster gegen Barcelona denn jetzt so wieder richtig in der Spur?
Also ihr Lieben, ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir sagen, in der Bundesliga haben die Bayern eigentlich diese Spur überhaupt noch nicht verlassen. Denn die Zahlen und Fakten, die zeigen ganz klar, die Bayern gehören auf Platz 1 der Bundesliga. Warum? Sie haben 29 Tore geschossen. Sie ballern in der Liga eigentlich alles weg. Dazu kommt, dass sie seit 6 Runden auf Platz 1 sind. Ich glaube, das letzte Mal, dass sie nach so einer Serie nicht Meister geworden sind, das ist 2012 gewesen. Sie haben schon 3-mal mit 5 Toren Unterschied gewonnen. Keine andere Bundesliga-Mannschaft hat überhaupt in dieser Spielzeit schon mit 5 Toren Unterschied gewonnen. Also die Bayern sind da komplett in der Spur und vor allen Dingen zeigen sie immer wieder, dass sie mit schönen und schnörkellosen Fußball die Gegner komplett über den Haufen rennen. Was kann diese Partie trotzdem ein bisschen spannend machen? Ja, Union Berlin hat nur 5 Gegentore bekommen. Also sollten die wirklich so gut verteidigen, die Berliner wie zuletzt, und die Bayern anrennen und keine Tore machen? Ja, dann könnte es spannend werden. Es könnte. Ich glaube ganz ehrlich nicht.
Ich glaube ehrlicherweise auch nicht dran. Erst recht nicht nach der Pokalpleite von Union. Das gibt ja so einen kleinen Knick dann auch.
Ja, aber komplett unterschiedliche Spiele, ne? Also du hast ja im Pokal hatte Union halt 71% Ballbesitz und es ist kein Geheimnis, dass auch, weil Bo Svensson das ja seinen Teams, sag ich mal, eher so untergeordnet vermittelt, das konstruktive Spiel mit dem Ball jetzt nicht zwingend so das Standardmerkmal von Union ist. Und das hast du halt im Pokal gesehen. Dazu kamen dann halt individuelle Fehler, die ihnen um die Ohren fliegen. Machen sie sonst auch seltener, aber das waren halt auch Fehler im Spielaufbau, die da passiert sind. Und deswegen rechne ich mit einem anderen Union als gegen Bielefeld. Natürlich spielt der Kopf dann irgendwie eine Rolle, aber sie werden da halt wieder in ihrer Wohlfühlzone sein, ne? Also verteidigen.
Ja, wenn Skarke und Hollerbach da in den Raum hinter den hochstehenden Bayern kommen, dann kann es gefährlich werden. Aber trotzdem glaube ich immer noch nicht dran, obwohl kein aktueller Bundesliga-Coach häufiger gegen die Bayern gewonnen hat als Bo Svensson. Das ist ihm schon 3-mal gelungen. Ja. Aber wir haben es bei André gehört, die Bayern in der Liga, glaube ich, aktuell einfach fast für alle eine Nummer zu groß.
Es ist halt auch in München. Wenn Union wirklich solche Überraschungen schafft, dann war es in der Vergangenheit ja eher an der Alten Försterei und nicht auswärts.
Das Topspiel am Samstagabend ist dann Borussia Dortmund gegen RB Leipzig um 18.30 Uhr, der Tabellenzweite beim Tabellensiebten, und da ist der Fokus natürlich auf den BVB gerichtet. Die Dortmunder in der Krise. Jetzt kam auch noch das Pokal aus in Wolfsburg dazu. Das ist der Titel, den man am leichtesten holen kann. Der ist jetzt zumindest schon mal futsch. Chancen hatten sie ja gegen Wolfsburg, aber eben kein Tor gemacht. Und BVB-Trainer Nuri Sahin mit einer, ja, zumindest mit einem Teil einer Erklärung.
Ich glaube, was auch ausschlaggebend heute war, ohne jetzt nach Ausreden zu suchen natürlich, aber wir konnten natürlich nicht die Wucht reinschießen, die wir von uns gewohnt sind, durch die verletzten Situationen.
Ja, das muss man jetzt vielleicht wirklich nochmal auflisten, wer da alles fehlt beim BVB. Riasson, Süle, Jan Couto, Reina, Adeyemi, Duranville, Kabar ist gesperrt, dann wackeln noch Anton, Metscher und Sabitzer, das sind 11 Spieler. Ich finde schon, dass man das ab einem gewissen Punkt auch als Ausrede erhalten kann.
Aber es bringt ja Nuri Sahin nichts, wenn er dann sagt, ja okay, am Ende kann ich hier jetzt auch nichts machen, weil daran wird er ja dann trotzdem nicht, oder er wird nicht deswegen anders bemessen, seine Leistung oder das, was er mit der Mannschaft macht, werden nicht anders bemessen, das ist einfach so.
Sie mussten sogar das Training absagen, weil sie nicht genug Spiele hatten, die daran teilnehmen konnten. Und der Druck auf Nuri Sahin ist natürlich trotz der verletzten Situation enorm groß. Wir haben euch mal gefragt in der Abstimmung, und zwar im Fußballkanal der Sportschau auf YouTube, da haben wir euch gefragt, ist das jetzt gegen Leipzig möglicherweise ein Endspiel für Nuri Sahin? Und 72% von euch sagen, ja, wenn er da verliert, dann fliegt er raus. 28% meinen, er bleibt so oder so, egal wie das ausgeht. Der Sportdirektor vom BVB, Sebastian Kehl, hat auch gesagt, wir werden zusammenstehen, wir gehen da gemeinsam durch. Klar, das sind die erwartbaren Sätze, die man dann so hört. Aber es schweben natürlich auch schon Namen durch die Gerüchteküche. Zum Beispiel könnte man ja einen Christian Streich zurück aus dem Ruhestand holen. Glaubst du, ist es realistisch, dass Nuri Sahin da wirklich wackelt?
Er wackelt, glaube ich, aber er wackelt nicht so, dass er nach diesem Spiel weg ist. Es sei denn, es gibt jetzt wirklich eine, weiß ich, 06-07 Packung oder irgendwie sowas. Also irgendein krass absurdes Szenario. Denn du hast ja nur wenige Tage nachher, drei Tage nach dem Spiel gegen Leipzig schon das nächste Champions League Spiel gegen Graz. Und da gehst du, glaube ich, auch nicht mit einem Interimscoach rein. Also ich finde, so die Länderspielpause ist tatsächlich das nächste Szenario, denn danach geht's ja dann auch, ich glaube, nur eine Woche, erst Freiburg und dann die Bayern. Das heißt, da kommt dann das nächste dicke Paket. Ich denke, bis dahin wird Nuri Sahin auf jeden Fall bleiben. Ob er bis dahin auch wirklich die Wende schafft, da bin ich schon auch ein bisschen skeptisch.
Der BVB, das gibt zumindest Hoffnung, hat alle vier Heimspiele gewonnen und spielt dann eben jetzt zu Hause und mit Leipzig, kommt aber eben auch ein absolut heißes Team. Die sind in der Bundesliga seit 8 Monaten ohne Niederlage. Mhm. Haben auch Verletzte, kommen damit aber besser klar, sind im Pokal ja auch weitergekommen und sie kommen natürlich nicht physisch, aber gedanklich mit einem gewissen Jürgen Klopp irgendwo in der, also der fängt erst im Januar an, ich weiß, ja, als Head of Global Soccer, aber er gehört natürlich schon gefühlt irgendwie zu diesem Konstrukt. Da sind auch Proteste angekündigt, ja, in Dortmund, da bin ich mal gespannt, welche Schärfe das annehmen wird. Aber ja, das steht so ein bisschen über dem Spiel auch.
Ja, und irgendwie, wenn ich so darüber nachdenke, verbindet das irgendwie so auch diese beiden, ich sag mal, Äras bei, heißt das so? Die Mehrzahl von Ära?
Ehren.
Ehren.
Ehren. Keine Ahnung.
Auf jeden Fall diese beiden Zeitschienen so miteinander, ne? Also du, eigentlich rennen ja die Dortmunder, angeführt von Hans-Joachim Watzke, immer dieser Zeit unter Jürgen Klopp hinterher. Mhm. Und sie sind am Ende ja nie mit irgendeinem Trainer zufrieden gewesen, wie sie es mit Jürgen Klopp halt waren.
Sie lassen halt keine starke Trainerpersönlichkeit zu.
Und sie haben aber ja, also sie vergessen dabei, finde ich, dass Jürgen Klopp ja auch nicht von Anfang an der Meistertrainer war. Und sie haben ihn, würde ich jetzt sogar vermuten und behaupten, gar nicht als Meistertrainer geholt. Damals war der BVB in einer komplett anderen Lage, als sie Jürgen Klopp geholt haben.
Ja, der BVB kam damals vom Boden.
So, und das wird dann immer vergessen. Und Marco Rose zum Beispiel war ja auch mal Dortmund-Trainer.
Thomas Tuchel zum Beispiel auch.
Beiden hätte man vielleicht auch mal eine zweite Saison geben können. Haben sie nicht, wegen persönlicher Befindlichkeiten. Und dann kommen wir an einen Punkt, obwohl Jürgen Klopp da jetzt sportlich gar nichts mit zu tun hat, wo man doch irgendwie sagen kann, okay, vielleicht ist das der Ausgangspunkt dieser kompletten BVB-Misere auch jetzt gerade.
Dass man eben keine Konstanz beim Trainer zugelassen hat.
Ja, und keine Ruhe mehr. Und
Nuri Sahin muss es jetzt so ein bisschen ausbaden. Ja. Wir sind gespannt, wie die Partie dann endet am Samstagabend. Am Freitag schon ein Spiel, ja, von zwei Mannschaften, die beiden Sensationen der vergangenen Saison waren. Leverkusen gegen Stuttgart. Jetzt ist es aktuell Dritter gegen Achter. Du bist ja im Stadion als Reporter dabei. Ja,
mit dem Kollegen Daniel Neuhaus.
Das Problem bei den beiden Teams ist, beide jetzt mit doppelt so vielen Gegentoren wie in der vergangenen Saison. Ansonsten läuft das eigentlich ähnlich gut. Und der VfB, der bringt natürlich einige Rechnungen mit nach Leverkusen. Wenn wir da an die vergangenen Spiele denken, da gab es die Niederlage im Supercup, im DFB-Pokal haben sie gegen Leverkusen verloren. In der Bundesliga gab es 2 Unentschieden in der vergangenen Saison. Der letzte VfB-Sieg datiert aus dem Jahr 2018 gegen Leverkusen. Aber da kann man schon große Vorfreude haben auf diese Partie.
Ja, total. Das wird super. Also das sind ja die Chancen-Kings. Beide Teams haben so viele Chancen rausgespielt wie keine andere Mannschaft. Noch nicht mal die Bayern haben sich so viele Chancen rausgespielt, auch wenn die Bayern mehr Tore gemacht haben. Beide haben am häufigsten aufs Tor geschossen. Natürlich gibt es bei beiden diese Defensivprobleme, die sich wahrscheinlich dann auch in dem Spiel vermutlich wieder Bahn brechen werden. Beim VfB fehlt ja Jeff Chabot wegen der Gelb-Roten, die er bekommen hat.
Nee, das ist nicht richtig, wegen der dummen Gelb-Roten.
Okay, genau. Ja, in Ordnung, aber er fehlt. Das ist, kann ein Faktor sein am Ende. Und Stuttgart hat halt sehr viele Gegentore bekommen nach Umschaltsituationen. Die meisten in der Bundesliga, mehr als Bochum. Das heißt, vielleicht ringen die sogar noch ein bisschen mehr um die richtige Abstimmung als Leverkusen, aber eigentlich sind beide Teams Wundertüten. Viele Tore werden fallen, alles andere halte ich für nicht sicher bei dem Match.
Aber die Flexibilität beim VfB-Kader, die sitzt im Pokal, hat Sebastian Hoeneß 9-mal rotiert. Da gibt der Kader also einiges her. Und das machst du nicht, wenn du nicht das Vertrauen hast. Denn der Pokal ist auch für den VfB übrigens ein Wettbewerb, den sie relativ leicht gewinnen können. Ich halte das sogar für relativ wahrscheinlich, dass wir mit dem VfB dieses Jahr einen Pokalfinalisten haben. Warum also, nicht sogar den Pokalsieg?
Wenn du überlegst, in der vergangenen Saison war das Halbfinale ja Leverkusen gegen Stuttgart in Leverkusen und am Ende der Finalgegner war dann Kaiserslautern. Das heißt, hätte sich Stuttgart da, und das war ja durchaus möglich, durchgesetzt, hätten sie vielleicht sogar die Saison mit einem Titel abschließen können. Ja. Viel Konjunktiv an der Stelle, aber das zeigt natürlich schon auch, was da möglich ist in dem Wettbewerb für den VfB, klar.
Ja, und eben auch in dem Kader. Ich denke, jetzt wird er wieder zurückrotieren in eine Formation, die wir dann eher kennen, gegen Leverkusen. Und bei dem Spiel schwingt ja auch schon so ein bisschen mit, dass auch da wieder Gerüchteküche, Sebastian Hoeneß als Nachfolger von Xabi Alonso in Leverkusen gehandelt wird. Wäre, glaube ich, eine Wunschlösung. Man könnte ihn aus Stuttgart auch loseisen. Er hat eine Ausstiegsklausel. Und das würde natürlich irgendwie schon auch passen.
Total. Also das wäre echt eine smarte Lösung, da Kompanie bei den Bayern ja zumindest bisher eine ganz okaye Arbeit abliefert, halte ich das sogar gar nicht für so unwahrscheinlich, dass das passiert. Auf der anderen Seite ist der VfB jetzt ja auch nicht unattraktiv. Das darf man da, finde ich, dann jetzt an der Stelle auch mal sagen. Vielleicht entscheidet sich Sebastian Hoeneß ja sogar dazu, noch weiterzumachen.
Und vielleicht macht Alonso ja aber auch weiter, ne? Das weiß man natürlich auch noch nicht so genau. Wahrscheinlich ist das nicht, dass er noch sehr lang in Leverkusen ist.
Ja, gut. Also man merkt ja schon, es ist jetzt ja schon eine Challenge für ihn. Die erste, die er so als Profitrainer, also in der ersten Reihe bewältigen muss. Und keine Ahnung, welche Schlüsse dann die Interessenten daraus ziehen, wie er sich da jetzt gerade so verhält.
Ja, und dazu passt auch, dass Alonso ja nächste Woche in der Champions League nach Liverpool muss mit seiner Mannschaft.
Genau.
Und auch da bist du dabei.
Deswegen bist du
die Werkselfe. Also Leverkusen-Stuttgart am Freitag, Alter. Wir springen wieder auf den Samstagnachmittag. Frankfurt gegen Bochum um 15:30 Uhr. Bochum mit erst einem Punkt nach 8 Spielen. Aber jetzt pass auf, du kennst die Theorie wahrscheinlich oder das, was mal passiert ist. Als einziges Team schaffte der VfL mit dieser Bilanz mal den Klassenerhalt noch in der Bundesliga. Das war vor 2 Jahren. Damals gab es den ersten Sieg dann auch erst am 9. Spieltag. Und zwar gegen wen? Natürlich gegen Eintracht Frankfurt.
Also aber zu Hause, oder?
Aber zu Hause, genau. Das war anders. Jetzt mach mir die Geschichte nicht kaputt.
Alter,
aber Frankfurt hat natürlich Omar Marmoush im Pokal gegen Gladbach eingewechselt, getroffen und mit Horrormaske gejubelt, passend zu Halloween. Mhm. Sein Trainer Dino Toppmöller hat das dazu gesagt.
Ich glaube, dass grundsätzlich Omar immer ein Schreckgespenst sein kann für jeden Gegner. Da braucht er sich keine Maske anziehen.
Ja, kann man so unterschreiben.
Recht hat er. Und deswegen, glaube ich, hat Bochum in Frankfurt auch leider keine Chance.
Ja, kann man so unterschreiben. Naja, es ist einfach, also ich meine, da haben wir ja nach dem Spiel gegen die Bayern schon drüber gesprochen, Bochum mit dem richtigen Ansatz unter Feldorf, finde ich, erstmal die Defensive stabilisieren, aber trotzdem wird, glaube ich, Frankfurt auch mit Ball, wenn sie das Spiel machen müssen, zu gut sein für Bochum. Das wird am Ende, denke ich, darauf hinauslaufen.
Ja, haben den Heimvorteil, wie sie jetzt im Pokal auch gegen Gladbach in Unterzahl gespielt haben. Das war schon toll. Apropos Gladbach, die spielen am Sonntag gegen Werder Bremen. Es ist das Rautenduell. Bremen hat die letzten 3 Auswärtsspiele alle gewonnen, ist das zweitbeste Auswärtsteam in der Liga. Dazu jetzt der Sieg im Pokal in Paderborn, so ein bisschen im Stile schon des Klassenhöheren. Also das war schon abgezockt. Die haben Fehler eiskalt ausgenutzt, aber es war natürlich auch harte Arbeit. In Paderborn kann das auch anders enden.
Voll, ja.
Das ist der 3. in der 2. Liga. Vor 2 Jahren ist Werder da ja ausgeschieden und deswegen macht Ole Werner seiner Mannschaft auch ein kleines Kompliment.
Ja, ich glaube schon, dass wir gerade in puncto Cleverness, Lukas hat es angesprochen, schon einen Schritt weiter sind. Ich glaube, dass wir vor 1-2 Jahren vielleicht nervös geworden wären, wenn gewisse Dinge im Ballbesitz mal nicht so greifen. Und dann ist es uns auch häufiger mal passiert, dass wir dadurch dann auch eine defensive Ordnung oder generell eine Kompaktheit verloren haben. Ich glaube, dass wir da grundsätzlich schon einfach einen Schritt weiter sind, reifer sind. Das mit Sicherheit.
Ja, und wenn man alles zusammenrechnet, heißt das, dass Bremen da in Gladbach, die sehr verunsichert daherkommen, glaube ich, durchaus was holen kann.
Ja, total. Also ich finde, dass Werder echt große Schritte gemacht hat, was so die auch so die Spielanlage angeht, das wirkt irgendwie komplett schlüssig und die scheinen auch immer die richtigen Lösungen zu finden. Die sind halt auch total gefährlich über die Flügel und es gibt eins, was Gladbach sehr, sehr, sehr schlecht verteidigt und das ist gutes Flügelspiel. Und wenn wir da Felix Agu nehmen auf der einen Seite bei Werder und auf der anderen Seite Mitchell Weiser, die beide zu den Top-Flankengebern und Weiser auch zu den Top-Vorbereitern der Liga gehören, dann sehe ich tatsächlich fast sogar, auch wenn es ein Heimspiel für Gladbach ist und auch wenn Werder manchmal Probleme mit Flanken hat, so, da ist Gladbach ja auch gut, sehe ich fast Werder so ein bisschen im Lead. Also,
und sie haben Marvin Ducksch, der ist auch sehr heiß im Moment.
Die Gladbacher haben Kleindienst, der ist auch sehr heiß.
Das ist so ein bisschen das Duell Tim Kleindienst gegen Marvin Ducksch, das Duell der Nationalstürmer. Also Kleindienst war ja schon dabei, Ducksch möchte, glaube ich, auch und hat sich das vielleicht auch mal verdient, da nominiert zu werden. Und bei Gladbach ist es natürlich so, wenn das jetzt in die Hose geht, dann wird es für Seoane wahrscheinlich richtig dünn.
Ja,
im aber Pokal auch dann in Frankfurt so zu verlieren.
Ja, wobei ich tatsächlich, also zu Beginn der zweiten Halbzeit fand ich Gladbach gar nicht so schlecht. Also da haben sie das, was sie machen müssen. Das ist ja schon auch eine Anforderung, gegen so ein defensiv starkes Team in Überzahl zu spielen. Da brauchst du schon ein paar Ideen. Und ich finde, dass es auch mit Neuhaus und Stöger, die ja beide Kreativspieler sind, echt teilweise okay funktioniert hat. Ihr Problem ist halt immer die defensive Stabilität, die Absicherung. Und wenn du den Ball hast und viel Ballbesitz, und Gladbach hat auch in der Bundesliga ganz, ganz viel Ballbesitz, dann muss das, was die Absicherungsmechanismen angeht, total gut passen. Ansonsten bist du ein total leichtes Opfer und das haben sie halt einfach nicht drin. Und Werder kann das ausnutzen.
Gladbach gegen Bremen am Sonntag, also um 17:30 ist das zweite Spiel, glaube ich. Ein paar Partien haben wir noch übrig am 9. Spieltag, die gehen wir noch schnell durch und fangen an mit Hoffenheim gegen St. Pauli.
Ja, Hoffenheim stabilisiert an den ersten Spieltagen irgendwie so die Schießbude der Liga. In den letzten 3 Spielen nur 2 Gegentore. Das ist bemerkenswert, hätte ich denen gar nicht zugetraut, ehrlicherweise. Und passenderweise kommt mit St. Pauli das Team, das sich die wenigsten Großchancen der Liga rausgespielt hat, obwohl sie ja ganz oft irgendwie total... ja, attraktiv spielen so, ne, finde ich. Also das, da sehe ich die Hoffenheimer vorn.
Dann haben wir Wolfsburg gegen Augsburg. Das ist das Duell der beiden letzten Dortmund-Besieger, was jetzt gar nichts mehr Besonderes ist, glaube ich. Augsburg noch ohne Auswärtspunkt, ist das schlechteste Auswärtsteam in der Liga, aber Wolfsburg auch erst mit einem Heimpunkt. Das klingt jetzt nicht vielversprechend, aber sie haben ja jetzt zuletzt im Pokal gegen Dortmund gewonnen und da vielleicht neue Energie geladen.
Kiel gegen Heidenheim ist der Standardgipfel der Liga, denn 40% Tore nach Standardsituationen Kiel, 42% Tore nach Standardsituationen Heidenheim. Also vielleicht machen die direkt irgendwie Freistoßschießen oder so, weil nur Union schießt noch mehr Tore, also beziehungsweise hat einen höheren Anteil an Standardtoren, an den Toren, die sie erzielen, als diese beiden.
Und dann haben wir noch Freiburg gegen Mainz. Freiburg mit der schlechtesten Großchancenverwertung der Liga. Und Achtung vor Mainz, die sind auswärts noch ungeschlagen und haben in allen 3 Auswärtsspielen 3-mal getroffen. Das kann sich sehen lassen, trotzdem glaube ich da an den Sportclub, der im Pokal auch weitergekommen ist. Dann haben wir jetzt noch die zweite Liga, die ist schon beim 11. Spieltag angekommen. Da schauen wir kurz auf die Konstellation, auf die Tabelle und die dazugehörigen Spiele. Schalke spielt am Freitag in Ulm, der Tabellenführer Düsseldorf in Münster. Das Spitzenspiel ist dann Hannover gegen Karlsruhe, das ist 2. gegen 4. Also das tabellarische Spitzenspiel.
Und Hannover kann sogar Tabellenführer werden.
Viele können Tabellenführer werden. Die ersten 6, glaube ich, je nach Konstellation. Der Hamburger SV spielt Sonntag gegen Nürnberg und dann gibt es noch das Topspiel am Samstagabend. Hertha gegen Köln. Hertha im Pokal weitergekommen und der SFC Köln auch. Hat Kiel geschlagen und deswegen haben wir mal unseren Reporter Holger Dahl gefragt. Den kennt ihr, der war bei dem Köln-Spiel dabei. Ja, der mit den Prognosen, mit den guten Prognosen. Was macht dieser Pokalschwung mit dem ersten FC Köln in der Liga?
Jo, hallo ihr Strategen, schön, dass ihr euch mal wieder echte Expertise in den Podcast holt. Köln gegen Kiel, 3-0 klingt natürlich danach, als ob das jetzt nochmal richtig klasse werden könnte für den ersten FC Köln und vielleicht auch so eine Art Turnaround geschafft ist. Ich bin da skeptisch, denn Kiel war schon richtig schlecht und es gab auch schon so Momente, wo das Spiel hätte kippen können. Köln war super effektiv in der Chancenauswertung. Mal sehen, ob sie das jetzt auch im Liga-Alltag in der zweiten Liga so hinbekommen. Ja, und dann hat der Trainer schon auch irgendwie wieder so ein Torwartthema aufgemacht. Vielleicht auch schon noch so ein bisschen ohne Not, denn natürlich ist Marvin Schwäbe ein super Torwart, hat er ja in der ersten Liga auch bewiesen. Aber dadurch, dass er Urbig jetzt mal rausgenommen hat für den DFB-Pokal, egal wie das jetzt weitergeht, mit Schwäbe im Tor oder mit Urbig im Tor, es wird natürlich nochmal wieder auf ein neues Thema geguckt. Deswegen bin ich skeptisch, dass es jetzt bergauf geht für die Kölner, aber hey, die Hertha ist ja auch eine Wundertüte. Bin gespannt, wie es wird.
Ich finde super, dass Holger anspricht, dass wir vorher noch mit André Siems gesprochen haben und damit echte Expertise im Podcast haben.
Ja, er hat gesagt, Hertha ist die Wundertüte, aktuell auf Platz 6 eben. Seit dem Abstieg waren sie nie besser platziert. Also da hat man natürlich auch wieder die leise Hoffnung, endlich zurückzukehren in die Bundesliga. Aber das hat man in Köln auch.
Ja, also vollkommen offenes Match für mich und was ich halt bei der Hertha auch irgendwie ganz geil finde, da sind halt 7 gebürtige Berliner im Kader. Das ist voll außergewöhnlich und das macht natürlich auch so ein bisschen, du hast ja auch irgendwie das Gefühl gehabt, die Stadt steht jetzt wieder, also diejenigen, die es mit der Hertha halten, nicht die Unioner, die stehen wieder hinter der Hertha so richtig. Und das, ja, also ich kann schon diese Aufbruchstimmung verstehen, aber ich bin nicht sicher, ob die Mannschaft das wirklich durch die ganze Saison bestätigen kann.
Wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel am Samstagabend, Hertha gegen Köln. Damit sind wir durch für heute. Der Hinweis 1 ist, dass alle Partien natürlich zu hören sind, live und in voller Länge bei uns in der Sportschau-App. Und der Hinweis 2 kommt von Jens.
Genau, und in der Audiothek. Und dort findet ihr auch den Sportschau-Wintersport-Podcast. Bist du schon wieder im Winterfeeling, Tobi?
Also ich habe noch die Übergangsjacke an, wenn du das meinst.
Ja, okay. Ehrlicherweise habe ich sogar oft noch die Sommerjacke an. Aber trotzdem, die Wintersportsaison ist gestartet und unsere Kollegin Julia Kleine, die kennt ihr auch aus unseren Bundesliga-Übertragungen, die macht den Sportschau Wintersport-Podcast. Ab 14. November unterhält sie sich da in jeder Woche mit einem Star oder anderen Protagonisten und Protagonistinnen aus dem Wintersportbereich. Aber jetzt war sie halt bei der Einkleidung des deutschen Skiverband-Kaders und hat auch da schon mal so ein bisschen vorgefühlt bei zum Beispiel Andi Wellinger, bei Linus Strasser, wie denn so die Vorfreude ist und mit welchen Gefühlen die Athleten und Athletinnen in die neue Saison gehen. Also Hörempfehlung, der Sportschau Wintersport-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek und verlinkt in unseren Shownotes.
Haben die echt schon ihren Skianzug angezogen?
Ja, ich hoffe, die haben den danach auch mal wieder ausgezogen. Aber
ich ziehe jetzt meine Übergangsjacke an und wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.